Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Salam alaikum.
Salam alaikum. Du wirst gleich was Spannendes erzählen. Ich wundere mich, hörst du mich überhaupt eigentlich noch? Hast du schon?
Ganz weit entfernt.
Er hat eigentlich sich einen Presslufthammer richtig schön ins Ohr geschoben. Das werden wir gleich genauer erklären. Das war jetzt wirklich ein billiger Scherz. Aber so billig wird der Inhalt heute nicht, denn wir müssen über Steuern reden, über Steuerverschwendung, über Bürokratie. Wir haben spannende Zahlen dabei und du hast, glaube ich, spannende Stories dabei. Du warst nämlich unterwegs in der weiten Welt.
Ja, ich war in Istanbul.
Brennt dir das auf den Nägeln oder was anderes?
Nee, ich muss ganz kurz noch was sagen. Ein Nachtrag, den ich versprochen habe. Beim letzten Talk mit dem lieben Basti, Versicherung mit Kopf, habe ich mir die Frage gestellt, ob ich privat haftpflichtversichert bin.
Oh Gott, ja, stimmt.
Bin ich.
Ja,
bin ich und ich fühle mich jetzt gleich viel sicherer.
Ja, ich mich auch.
Also an jeden, der den Talk noch nicht gesehen oder gehört hat, macht das auf jeden Fall. Es war super spannend. Also wir haben eigentlich das ganze Thema Versicherung, was man wirklich braucht, was Unfug ist, über die Branche, ob es Betrüger sind oder nicht, haben wir eigentlich über alles gesprochen. Auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts, eigentlich überall verfügbar.
Überall verfügbar. Und natürlich hier auch den Kanal abonnieren, wenn ihr es auf YouTube seht. Und wenn ihr den Talk feiert, unbedingt Daumen hoch, Leute. Wir wollen das Ding richtig groß ziehen. Wir sind bald auch in Berlin und Co. unterwegs und arbeiten gerade an spannenden Interviews. Deswegen unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. In Istanbul warst du.
Richtig, genau. Also kurze Background-Story. Ich habe über einen guten Freund, liebe Grüße an Jonas, zwei Tickets bekommen für den Auswärts-Bayern-Blog und dachte mir, komm, überrasch du mal deinen Vater, der ja bekanntlich Türke ist. Und
bekanntlich.
Der Name muss ja irgendwo herkommen. Ja, ja. Und machst mal mit ihm 3 Tage Vater-Sohn-Trip Istanbul mit Stadion. Und ich war ja, ich habe das dann mal nachgecheckt. Ich war 10 Jahre lang nicht mehr in der Türkei.
Also zuletzt 2013.
Ja.
Ich war 2010 in Istanbul, glaube ich. Ja. Megastadt.
Unfassbar. Also ich war mit, war ich 13 Mal in Istanbul und jetzt halt 15, 16 Jahre später. Alter Schwede.
Ich hoffe, du hast dich nicht geprügelt. Ich habe es auf Amazon, glaube ich, kam es gesehen. Da hieß es irgendwie, dass es da so Randale gab.
Ja, da haben wir nichts mitbekommen, aber es waren wohl irgendwie 30 türkische Fans gegen 70 Bayern-Fans. Die haben
Wer gewonnen?
Ich habe gehört, dass ein türkischer Fan im Krankenhaus war, aber 5 Deutsche.
Okay. Ja, wollen wir es nicht ins Lächerliche ziehen?
Ich weiß es, nein, aber es ging auf jeden Fall gut ab. Das war lustig, weil es wurde vorab von den Fanbeauftragten dringlichst davon abgeraten, individuell anzureisen. Mhm. Die haben vom Sultan Ahmed Platz, also Blaue Moschee, Hagia Sophia, das kennt man ja, haben die eine Bus-Eskorte organisiert gehabt.
Okay.
Mein Vater und ich kamen auf die glorreiche Idee, natürlich individuell anzureisen. Mit der U-Bahn, voll mit Galatasaray-Fans. Ich war der Einzige mit Bayern-Trikot.
Hast du es angezogen?
Ja.
Boah, dann schneide ich.
Ja, gut. Ich fahre ja eigentlich so nicht auf da, aber halt mit dem Trikot. War aber alles ganz friedlich. Dann wollten wir rein und die zur Einlasskontrolle und dann kamen 2 nette Polizisten auf uns zu, haben gesagt, bitte Trikot ausziehen, wir wollen es ja nicht provozieren. Ich hatte noch so einen Zip-Pulli mit, den habe ich dann rübergezogen. Ja, und dann mussten wir, dann sind wir so außen rum in den Gästeblock und das war schon krass.
Also wie laut war es? Also im Fernsehen haben sie ja ständig mit diesem Dezibelmesser da rumgefummelt. Angeblich, ich glaube Presslufthammer ist 130 Dezibel und sie gemessen haben so 131, 132.
Ja. Also das kann man nicht beschreiben. Ich habe Videos gemacht mit dem Handy, aber das bringt das nicht rüber. Also du hast den neben dir nicht verstanden, kein Wort. Die Bayern-Fans waren gut, die haben die Stimmung gemacht, aber du hast es nicht gehört, weil wenn Bayern den Ball hatte und die haben ihr Five-Konzert da losgelassen, das muss man mal erlebt haben. Unglaublich.
In der Allianz Arena, da kann man sich immer gut unterhalten mit dem Nebenmann.
Da ging gar nichts. Nachher war halt Blocksperre, das war lustig, das noch dazu. Wir mussten noch eine Stunde im Block bleiben, bis das ganze Stadion leer war. Und dann mussten wir in Busse rein, also man durfte nicht woanders hin, Busse. Dann haben die gesamte Autobahn abgesperrt, nur für diese Bus-Escort. Das waren so 20 Busse mit Bayern-Fans. Durch ganz Istanbul, alles abgesperrt. Dann haben sie uns so um 12 Uhr nachts, kurz nach 12, wieder am Sultan Ahmed Platz rausgelassen. 2.500 Bayern-Fans und so. Und jetzt müsst ihr nach Hause kommen. Das war schon eine unfassbare Reise.
Hat sich gelohnt und immerhin gewonnen.
Ja.
Schlecht gespielt. Aber reicht ja, wenn man die letzten 20 Minuten dann bequem 2 Tore schießen kann. Also taktisch alles richtig gemacht. Die erste Halbzeit, ja, als Bayern-Fan, das war mal wieder ungemütlich. Mir brennt heute einiges auf den Nägeln. Ich glaube, du hast das Schwarzbuch gelesen.
Ich habe das Schwarzbuch bestellt und es ist angekommen digital und ich habe ein paar Stories mitgebracht.
Ja, ich kann gleich mal öffnen, denn zum Thema Steuern, was wirklich spannend ist, wir haben ja ständig die Forderungen nach mehr Steuern und so weiter und so fort. Und es hat sich jetzt mal wieder gezeigt, das muss ich jetzt suchen auf meinem Zettel, wir haben kein Steuerproblem, also kein Einnahmeproblem. Denn im dritten Quartal 2023 24 Milliarden mehr eingenommen als im dritten Quartal
Steuern.
2022, ja. Steuereinnahmen über Plan, 186 Milliarden war die Schätzung ohne Gemeindesteuern. Am Ende rausgekommen 209 Milliarden, das ist das Gesamtsteueraufkommen. Also das ist mal wieder ein sehr guter Beleg dafür, weil alle ja ständig schreien, oh, sozial ungerecht, um mehr Steuern. Also man muss wirklich sagen, wir haben ja die sämtliche Sondervermögen, also Geld ist eigentlich genug da. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Geld richtig ankommt, das ist natürlich das Problem. Aber nach höheren Steuern schreien, also wer das macht, der hat aus meiner Sicht keinen Verstand und vor allem auch keinen Anstand.
Wir hatten das ja schon einige Male. Es gibt ja verschiedene Berechnungsweisen, aber Deutschland ist ja relativ gesehen das Land, ich glaube, in den Top 3 mit dem höchsten Steueraufkommen für die Einzelpersonen. Ich glaube, Belgien ist noch sehr, sehr hoch.
Ja, es kommt immer drauf an. Ja. Belgien ist ja, also Familien, wie viele Kinder. So. Also bei Singles ist Deutschland auf Platz 2, da ist Belgien so. Vorn und sonst. Gut, ist und wie gesagt, es kommt immer auf die Steuern, so. Einkommensteuer, Erbschaftssteuer und
aber
so.
Aber grundsätzlich, und Deutschland ist schon ein sehr hochbesteuertes Land.
Ja, vor allem auf Einkommen, das so, ist natürlich ja.
Und
verrückt.
Es ist ja diese alte Logik, in einem Land, was überall top ist, was so Steueraufkommen anbelangt, nach höheren Steuern zu schreien, macht halt irgendwie keinen Sinn. So, es muss ja, es muss an etwas anderem liegen. Und da habe ich ein paar Stories mitgebracht. Da wirst du dann relativ schnell merken, wo das Geld so hinfließt.
Da fällt mir gerade was ein. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht. Ich glaube, du kennst das Gesicht auch, kennen wahrscheinlich die meisten Zuschauer. Ich glaube von NTV. Ich habe es als Short gesehen. Ich weiß nicht mehr, auf Instagram oder auf TikTok. Frau Wissler von der Linkspartei. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen älter. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr schön, weil sie hat wieder ihre klassischen sozialistischen Parolen rausgehauen. Ja, diesen Spruch, oh, wir sind so ein reiches Land. Natürlich gibt's in Deutschland viele Reiche und es geht uns grundsätzlich gut. Trotzdem, man muss ja nur aufs Vermögen schauen. Und das hat er ihr so schön um die Ohren gehauen. Und also ihr ist wirklich nichts mehr eingefallen. Er hat gesagt, so, Frau Wissler, Sie labern hier von wegen reiches Land. Schauen Sie doch mal auf Vermögen. Da sind wir hier auf Platz, weiß ich nicht, hier auf Platz 9, hier auf Platz 29. Und sie kam dann, und das ist wirklich so erbärmlich. Und da sieht man wirklich immer diese Argumentation. Ja, aber es gibt ja jetzt eine dreistellige Anzahl an Milliardären. Ja. Wow, das ist der Beweis, dass jeder Mensch in Deutschland reich ist. Okay, dann kann man sagen, man muss die Milliardäre vielleicht mehr besteuern. Okay, geschenkt. Aber da sieht man mal, wie der operiert wird. Und das fand ich wirklich super. Ich würde auch gerne Janine Wissler, mit der würde ich gerne mal sprechen. Aber ich glaube, da müsstest du mich zurückhalten. Weil für soziale Gerechtigkeit einzutreten ist ja das eine. Das finde ich ja auch gut. Und es ist auch wichtig, dass wir Leute haben, die das machen. Aber mit diesen Bullshit-Parolen, also wenn ich das höre, ja, wir sind so ein reiches Land, da muss ich sagen, da haut's mir auch den Schuss raus. Und vor allem, jetzt sind wir wieder bei der Besteuerung von Einkommen, das ist ja auch das Lustige, dass man gerade eigentlich ja für Leute, die arbeiten, die Einkommen haben, dafür müsste man ja kämpfen. Und da sind wir ja auch auf einem Niveau. Also jeder in der Linkspartei müsste eigentlich sagen, Einkommensteuer, also vor allem für Leute, die wenig verdienen, am besten 0,0. Also das ist wirklich teilweise, also fand ich super. Der hat ihr mal richtig vorgeführt, was sie eigentlich für einen Mist redet, die Alte.
Was ist deine linkeste Position, die du hast? Außer dein Grundeinkommen, dein bedingungsloses Grundeinkommen, das wissen wir ja.
Also ich muss sagen, ich bei einer Erbschaftssteuer, da kann ich schon mitgehen. Also da kann ich auf jeden Fall mich schon reinversetzen. Das hat mehrere Dimensionen, weil man muss natürlich mal aufpassen, wo fängt man an. Aber wenn jetzt jemand sagt, braucht ein Mensch 200 Milliarden, 500 Milliarden, ja natürlich braucht er das nicht. Das ist aber immer sehr gefährlich, weil braucht man 100 Millionen, braucht man 10 Millionen, braucht man 1 Million, also wer legt das fest? Das ist immer schwer, aber natürlich ist dieser Gedanke erstmal richtig, braucht ein Mensch so viel Geld. Ich finde über Erbschaftssteuer zu reden ab gewissen Beträgen.
Okay.
Ich finde es skandalös, wenn jetzt, wenn Eltern bauen sich was auf, wie wir vielleicht auch für unsere Kinder dann hast, Immobilien, Unternehmen, wie auch immer. Da finde ich es schmutzig, pervers, aber wenn es natürlich um absurde Beträge geht, ich finde es jetzt sinnvoller, ein Erbe von 100 Milliarden zu besteuern, als, wie gesagt, Arbeit zu besteuern. Hm. Also da ist es halt einfach eine Verhältnismäßigkeit. Also ich finde, über Erbschaftssteuer kann man diskutieren.
Sollten wir auch mal drüber sprechen.
Sollten wir mal intensiv drüber sprechen. Also da ist mir diese FDP-Begründung, ich verstehe es auch, also da bin ich wirklich so zwiegespalten, aber immer dieses so, ja, ist Familienleistung und wurde schon mal versteuert. Ja, natürlich, ich verstehe das und das ist ein valider Punkt, aber trotzdem, wenn man drüber nachdenkt, wo kann man vielleicht justieren? Jetzt drehst du dich schwer so nervös um. Ja, das wird mir auch immer vorgeworfen, weil wir zur Erklärung gucken,
Test,
läuft Kamera noch. Und Ton läuft, alles läuft. Keine Angst, mein Löwe, ich habe alles im Blick. Ja. Das heißt nicht, dass ich für eine Erbschaftssteuer bin und wie gesagt, bei kleinen Beträgen oder bei kleinen Unternehmen überhaupt nicht. Da finde ich es absurd. Aber das ist so ein Punkt, da finde ich, kann man drüber diskutieren. Das finde ich dann so, hätte Mod Eier, Familienleistung und so. Also das ist, deswegen nerven mich auch so klassische Liberal- und FDP-Wähler auch mal, weil das ist dann auch immer, also da wird ja auch nicht diskutiert, da heißt es einfach so, und eigentlich nervt mich jede Partei. Das weißt du ja.
Ja, du bist ein Outlaw.
Nee, mich nerven halt immer diese. Mich nervt es, wenn man einfach einen Satz hinknallt.
Wenn es dogmatisch und wird.
Diskussion beendet.
Ja, ich finde das Thema Erbschaftssteuer, ich habe da eine andere Meinung zu, aktuell noch, aber es ist auch jetzt nicht so, dass es mich um meinen Schlaf bringt. Ne? So,
mich auch nicht, ne?
Aber wir sollten da wirklich mal intensiv drüber sprechen, weil es ist ja schon so, dass du sagst, ab einem bestimmten Betrag, Definitionssache, ab welchem Betrag und was das für Assets sind. Unternehmen, Immobilien, so, das sind ja Fragen, die wir stellen müssen. Grundsätzlich sage ich aber auch, habe ich diese vertrottelte FDP-Meinung, wie du sagst. Es ist ja so, dass wir nochmal zum hohen Steueraufkommen, hast du auch gesagt, das ist ja alles schon doppelt und dreifach besteuert. Also warum nochmal besteuern? Das ist, weißt du,
mir geht es ja auch darum, ich fordere es ja nicht, ich sage nur, es wird ja ständig drüber diskutiert und wir sind da ja in einer schwierigen Position als nicht Steuerliebhaber, deswegen sage ich, das ist für mich rationaler. Ich sage, das ist für mich das kleinere Übel. Darum geht es mir eher nicht, dass ich sage, das muss jetzt passieren. Und ich finde halt, man muss es den Leuten einfacher machen, die reich werden wollen, die es schon sind. Ja, die kann man jetzt auch nicht sagen, auf die hauen wir drauf und da sind jetzt die Opfer. Aber ich finde halt, wenn wir es irgendwie verteilen müssen, und das ist halt gerade in Deutschland immer schwierig, dann finde ich, müssen wir denen, die noch nicht viel haben und die reich werden wollen, ob das jetzt sich ein Aktienvermögen aufbauen, ob das Arbeit ist, ob das ein Selbstständiger ist, ob das ein Unternehmensgründer ist, denen müssen wir es, finde ich, viel, viel einfacher machen. Und wenn jetzt jemand schon wirklich es geschafft hat, dann heißt das noch lange nicht, dass er bestraft werden muss oder bestraft werden soll. Aber trotzdem, ich finde, der Fokus muss immer darauf liegen, dass wir ein reicheres Land werden, dass wir vor allem mehr den Bürgern mehr lassen. Und da muss ich sagen, ja, da sind wir noch in einem traurigen Zustand.
Ja, das stimmt.
Schwarzbuch, hast du was Spannendes?
Ja, ich habe so viel.
Ich muss mich heute noch über viel mehr aufregen.
Nein. Wir sollen ja auch immer positiv bleiben.
Ja, ich muss ja auch immer
und ich bin jetzt
über das meiste lächeln.
Ich bin jetzt mal positiv für die ganzen Werbe- und Kommunikationsagenturen. Denn die werden in hohem Maße, ich würde mal sagen, beauftragt von der Bundesregierung.
Nicht nur Berater, sondern auch...
Alles. Ich finde es ganz spannend. Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, was das Schwarzbuch ist. Das ist ja vom Bund der deutschen Steuerzahler. Das kommt einmal im Jahr raus und die sammeln so allmögliche Stories zum Thema Steuern in Deutschland und wo es vielleicht auch mal eingesetzt wird, wo es jetzt nicht so sinnvoll ist. Das ist deren Aufgabe. Ja, die sind natürlich immer super kritisch und die hauen auch ganz gerne drauf. Aber es ist mal spannend zu sehen, ja. Und nochmal, ich bin jetzt kein grundsätzlicher, für mich, also es gibt ja den Schlachtruf einiger, libertäre Steuern ist Raub, das bin ich nicht. Aber es ist schon ganz spannend. Vielleicht mal, ich stelle einfach
wenn
mal.
Wenn du auf deine Steuererklärung guckst, dann kommt einem der Satz schon mal.
Nein.
Aber kommt einem zumindest in den Kopf.
Es ist ja so, dass die Bundesregierung auch beim Thema PR und Öffentlichkeitsarbeit beraten wird. So. Mhm. Jetzt sage ich dir mal, 2015 lagen die Ausgaben für solche Werbe- und Kommunikationsagenturen, ja, für die Beauftragung seitens der Bundesregierung bei 21,9 Millionen Euro. Wo glaubst du, lagen sie 2021?
Ich habe gerade nicht zugehört, den Betrag.
Knapp 22 Millionen hat die Bundesregierung 2015 ausgegeben.
2015, ja, also verdoppelt sicherlich. Ich sag mal, ver 2,5 bis dreifacht.
Sehr, sehr gut. 67,2 Millionen Euro. Also es ist, glaube ich, sogar,
kommt gut hin.
Es ist verdreifacht. Es ist
genau verdreifacht, so. Ja.
Die Schaltkosten, also die Schaltkosten für Social Media,
für Werbeanzeigen und sonst quasi, was,
die haben sich auch verdreifacht von 60 Millionen auf 181 Millionen. Jetzt kriege ich hier eine Nachricht, nervt nicht. 181 Millionen geben sie aus für Werbeplatzierung, die Bundesregierung, und nochmal 67 Millionen für die Agenturleistung, ja, für die ganzen Planung der
ganzen. Aber wie ist das eigentlich jetzt rechtlich, nur kurz, um da reinzugrätschen, weil das kommt mir gerade, also ich zahle ja Steuern, um Politiker zu finanzieren, ja. Okay, gut, ja. Das ist logisch, dass das so laufen muss, aber dann finanzieren wir als Steuerzahler quasi auch noch
deren Öffentlichkeitsarbeit
genau. Und ich zahle quasi dafür, dass die mir sagen, wie toll sie sind.
Richtig.
Und das ist schon, ist das eigentlich, also an Juristen unter euch, ist das irgendwie
sinnvoll? Das wird auch kritisiert.
Sinnvoll?
Das wird auch kritisiert. Also das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grat, dazu komme ich auch gleich. Dann wird zum Beispiel für Gesetzesgebung geworben, schon teilweise bevor sie durch den Bundesrat sind. Das grenzt an einen Skandal. Das ist halt immer die Frage, machst du das für politische Aktionen? Machst du das für dich selber? Und ich komme auch noch gleich zu den Fotografen und zu den Visagistinnen. Aber ich fand es ganz spannend. Es gibt ja die Medien online, Print, TV, Außenwerbung, Hörfunk und Kino. Dort wird Werbung gemacht. Und es wird ja mal gesagt, Print ist tot, ne? Print sei tot. Es gibt keine Werbeeinnahmen mehr im Print. Die Printausgaben der Bundesregierung für deren PR- und Öffentlichkeitsarbeit haben sich mehr als verdoppelt seit 2015.
Ja, wenn das so weitergeht?
Social Media ist ganz, ganz gestört. Also Social Media geht wirklich krass ab. Thema da auch Influencer. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, während der Corona-Pandemie wurden ja Kampagnen gemacht mit großen Influencern zum Thema lass dich impfen und dann zur Corona-Warn-App. Zur Corona-Warn-App wurden Influencer beauftragt und die haben insgesamt ein Honorar von 1,1 Millionen Euro bekommen, die Influencer. Wir wurden nicht gefragt, ne? Hättest du für die Corona-Warn-App geworben?
Ich glaube nicht.
1,1.
Ich habe die auch nur so, ich habe die mal benutzt, aber mir war das auch alles dann schnell zu dumm irgendwie.
Und es werden nicht nur Influencer beauftragt, sondern die ganzen Ministerien haben auch eigene Social Media Kanäle, ja, Facebook, Instagram und sonst was. Und das Innenministerium. Schätz mal, wie viele Social Media Kanäle es hat. Also Innenministerium.
Warum braucht man da mehrere? Also für jede quasi. Gut, Innenministerium kümmert sich auch um Sport zum Beispiel.
Und alle Ableger hier.
Ja, 15.
149 Social Media.
Also ich glaube, da geht noch was.
Ey, da geht noch mehr. Das ist nur ein Ministerium. Also hier, ich habe hier mal dir die Auflistung mitgebracht. Wir können es auch, glaube ich, einblenden. Das sind die Social Media Accounts der ganzen Ministerien. Hast du ein Ministerium?
Aber ich sehe das auch nie. Also das Einzige, was ich sehe, ist eigentlich auf Twitter.
Ja.
Da sehe ich immer die Accounts, die, ja, halt Baerbock, Scholz und Co. Aber sonst ist hier schon mal was vom Innenministerium, keine Ahnung, auf Instagram und also noch nie.
Ich bin auch Reichsbürger, deswegen.
Ja, das ist ein türkischer Reichsbürger. Nee, also ich überlege gerade, also jetzt natürlich für Öffentlichkeitsarbeit, dass ich jetzt eine PR-Stelle, das ist natürlich klar, dass man das alles braucht und das, glaube ich, könnte sogar teilweise sogar besser sein, dass man da mehr Informationen kriegt. Ja. Oder ja, das kann man sicherlich immer verbessern, aber weiß ich jetzt nicht, die anderen Sachen, ich frage mich schon, wo das Geld da auch schon wieder alles hinfließt, weil das müsste ja, die müsste ja so präsent sein, du müsstest ja den ganzen Tag nichts anderes mehr sehen.
Wir sind in der falschen Filterbubble.
Ja, wahrscheinlich.
Bei uns, wie gesagt, nur
also, aber ein Mensch, der alle Sachen hier abonniert hat, den würde ich auch schon mal unter Generalverdacht stellen.
Nächste Wissensfrage an dich, die willst du wissen. Welche Partei hat denn im Vergleich zu 2017 prozentual am meisten zugelegt bei den Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit?
Ja, die Grünen wahrscheinlich.
Richtig. Ja. 169% Wachstum der Ausgaben. Es gibt nur eine Partei, wo es weniger geworden ist. Das ist die SPD. Ansonsten alle zugelegt. AfD 20%, FDP 44%.
Ja, wer so einen charismatischen Kanzler hat, der braucht natürlich keine Öffentlichkeitsarbeit mehr. Ja, das, aber bei den Grünen, ja, es hat ja auch anfangs gut funktioniert.
Ja. Aber die haben,
aber
die
dann,
haben, also 2017 lagen die Ausgaben bei 15,8 Millionen, jetzt 2021 bei 42 Millionen. Da wird richtig reingebuttert. Und jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema, zu den Fotografen und zu den Visagisten.
Das finde ich gar nicht so schlimm. Also, das kann ich sogar noch am, das kann ich ganz ehrlich noch am ehesten verstehen, denn da muss er natürlich auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Ich habe mich da auch schon drüber lustig gemacht, aber wir wollen jetzt vielleicht ja auch nicht, wenn dann Olaf Scholz mit seiner Aktentasche rumläuft wie der Heckenpenner.
Aber schau mal, 2013 lagen die Kosten der Bundesregierung, 2013, das ist noch nicht so lange her, 10 Jahre.
10 Jahre.
Und da waren
als du zum letzten Mal in Istanbul warst.
Richtig.
Ist das Zufall?
Ja. Da waren die Politiker jetzt nicht hässlicher. Oder?
Ja, weiß ich, habe ich jetzt nicht im Kopf, so, aber
da lagen die Ausgaben bei so ca. 500.000.
Jetzt, für was? Für alles?
Ja, Fotografen und Visagisten.
Also für die Bundesregierung
richtig.
Quasi.
Okay. Und das und Visagistinnen, das sieht man kaum in der Abbildung, so wenig war das. Mhm. Jetzt 2022 liegen wir bei über 1,5 Millionen. Also über eine Million Euro mehr. Also ist eine
Verdreifachung.
Ist eine Verdreifachung. Und schau jetzt mal, das werden wir auch einblenden, wie viel mittlerweile die Visagistinnen ausmachen.
Das ist viel.
Also Ist das zu rechtfertigen? Also grundsätzlich, dass Fotografen angestellt werden, dass auch Make-up-Artists angestellt werden, das finde ich in Ordnung, weil das soll ja ein bisschen hübsch aussehen. Ne? Man will ja jetzt nicht ungeschminkt alle sehen. War das sexistisch? Es tut mir leid. Ich finde es in Ordnung.
Nee.
Aber eine Verdreifachung der Kosten in 10 Jahren, Ist das verhältnismäßig?
Also ich stelle mir da jetzt die Frage, ob das Ganze, was ich vorher schon gesagt habe, nicht nur, ob es verhältnismäßig ist, sondern ja, wann das noch, das ist, kann jetzt nicht illegal sein, aber trotzdem, man muss sich jetzt mal vorstellen, das kann jetzt immer so weitergehen. Dann verbraten die irgendwann, keine Ahnung, so viel Geld, dass man nur noch überall zugeballert wird mit, oh, tollen Bildern und so weiter und so fort. Weil wir haben ja schon mal grundsätzlich eine massive Berichterstattung von öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von freier Presse, also private Presse. Wir haben ja so viele, auch Fotografen, die ständig alle verfolgen. Natürlich habe ich dann vielleicht nochmal einen eigenen Fotografen, der dann Bilder macht, aber also es ist ja jetzt nicht so, dass keiner was mitbekommen würde von der Bundesregierung. Also es geht ja quasi nur um PR-Vermarktung. Das ist ja im Endeffekt Wahlkampf,
ja,
wenn man es mal so nennen will. Und dass das dann quasi, ja, ich weiß es nicht. Ich finde das schon...
Ich finde es hart.
Ja, da muss man mal drüber nachdenken. Ich finde, aber so, es mutet schon irgendwie seltsam an. Vor allem, wenn man merkt, okay, das wird immer teurer.
1,5 Millionen.
Es scheint ja auch irgendwie nichts zu bringen.
Also es gibt jetzt im Kabinett, es gibt keine Politiker, in meinem Fall, ich bin heterosexuell, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, die ist genau nach meinem Geschmack.
Nicht Annalena?
Nee. Nee. Du?
Nee, aber du, ich muss sagen,
ja, darf man das die, nach meinem, also nach meinem Geschmack, das klingt auch wieder so herrisch wahrscheinlich, aber so, die ich gut finde, attraktiv. Da hab ich
ehrlich gesagt auch noch nie drüber nachgedacht. Nee. Also ich muss sagen, optisch ist diese Bundesregierung, als sie jetzt angetreten sind, wahrscheinlich eine der besseren, aber es liegt vielleicht auch daran, ja, dass sie so ein bisschen, ja, so Lindner, Baerbock, Habeck, der war immer ein bisschen jünger, aber
Karl.
Ja, Karl, ja, der, wahrscheinlich hat der am meisten Ausgaben für die Frisur. Die ist, ja, glaube ich, die ist, glaube ich, sehr aufwendig. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ja, das ist schon heftig.
Ich mache noch ein bisschen weiter, weil das wird ja auch über den Weg gelaufen sein. Es gibt ja diese Riesenkampagne, wie man sparen kann und wie man der Umwelt etwas Gutes tun kann, hier damit Heizung runterdrehen, auch mal kälter duschen etc. Das ist ja eine Riesenkampagne.
Waschlappen, wie es Kretschmann
die ist bis 2025 angesetzt und die kann bis dahin 83 Millionen Euro kosten. 83 Millionen Euro, teilweise finanziert aus, jetzt kommt's, Notlagenschulden.
Ja, das ist Wahnsinn. Vor allem, was steht jetzt da drin? Das Problem ist ja immer, was, wenn das jetzt was Wichtiges wäre, dann könnte man da noch drüber reden, aber meistens sind das ja wirklich so richtige Deppenanweisungen. Also, dass man, da steht wahrscheinlich drin, nicht 3 Stunden lüften und gleichzeitig die Heizung auf Stufe 5 drehen.
Richtig. Sowas wahrscheinlich, genau. Das ist dann die Kampagne und die wird überall Print, wie gesagt, Print, TV, Social Media. 83 Millionen. 15 Millionen pro Jahr.
Also das Problem ist ja, dass fast jeder Mensch nicht so dämlich ist, dass er das macht und die, die so dämlich sind, die machen es dann entweder trotzdem oder kriegen es gar nicht mit. Also das ist halt wirklich...
Das wird ja auch kritisiert, also über die Wirksamkeit und über den Informationsgehalt, weil zu sagen, dreh die Heizung nicht komplett auf oder dusch ein bisschen kälter, das ist ja, das weiß A jeder, ja, dass es Energie spart, aber die Frage ist, macht es deswegen einer, wenn der Kretschmann sagt, so drehst du die Heizung nur auf 4?
Ach stimmt, das war in der Bild auch genau damals abgehört. Also ich hätte da ja schon wieder Angst, wenn sowas kommt, gerade von der Bundesregierung, mittlerweile ist ja alles so aufgeladen, da hätte ich ja wirklich Angst, dass es da mittlerweile viele Kandidaten gibt, die das sehen und erstmal sagen so, ich lasse erstmal den ganzen Dezember die Fenster offen und drehe erstmal die Heizung auf 5 auf. Da würde ich mir eher Sorgen machen, dass die Leute schon das Gegenteil machen. Aber gut, es ist natürlich auch teuer dann.
Hier in München auch ein Riesenthema. Hier droht uns ein neuer Berliner Flughafen. Weißt du was?
Nee.
Die zweite Stammstrecke.
Ach so, ja gut, da hätte ich jetzt drauf kommen können. Der Hauptbahnhof hätte es aber auch sein können.
Ja, also die S-Bahn-Strecke, man geht jetzt davon aus, eine Zeitverzögerung von wie vielen Jahren?
15.
15 Jahren, richtig. Ey, du bist
vielleicht habe ich es gelesen auch
und
mal.
Und eine Kostenverdopplung von so circa...
ja gut, das ist ja leider schon nichts Neues mehr.
Circa 30 Milliarden. Einfach mal so mehr. Finde ich auch gut. Und jetzt kommen wir zu meinem Ach, ganz kurz noch dein Thema öffentliche Toiletten. Da hattest du dich ja einmal so köstlich drüber
ganz
aufgeregt.
Ganz toll. Da ist jetzt großer Fortschritt. Also es ist jetzt quasi unterirdisch wohl alles fertig. Es ist wieder zugeschüttet. Jetzt bin ich gespannt, wann quasi das Kunstwerk oben beginnt. Ja. Da sieht man nämlich noch nichts.
In Ansbach wurde auch eine öffentliche Toilette gemacht. Es sind, glaube ich, 2 Kabinen. Ja, behindertengerecht, alles gut, alles toll. Bahnhof. So sieht die schöne Toilette aus. Ich zeige sie dir einmal. Nicht auf den Preis
super.
Gucken.
Also ganz, nee,
was glaubst du, hat die gekostet?
Eine Toilette. Was kostet sowas? 1,5 Millionen?
Nein, viel weniger. Aber 362.000 Euro.
Oh, ich schlage da immer schon mal viel mehr drauf.
Aber für eine Toilette? Sie kostet aber auch 50 Cent die Benutzung und damit könnten laut Aussage der Stadt die Betriebskosten von 1000 Euro im Monat schon mal reingeholt werden. Also schon mal super.
Stimmt, man hat ja auch noch Betriebskosten. 300.000, ja.
Kommen wir aber zu meinem Lieblingsfall, weil er so schön klein ist, aber für mich Deutschland in einem Fall wirklich perfekt erklärt. Also, wir sind im schönen Germering, auch in Bayern, gar nicht so weit weg.
Ja, ist ja...
Dort wurden...
Nee, von München, oder? Das Germering.
Ja.
Südöstlich, ja. Oder? Müsste ja. Es sein.
Dort wurde für den Landkreis Fürstenfeldbruck 2014 5.000 Parkscheiben. Also das sind die, die man ins Auto legt, wenn man nur begrenzt parken kann, wo du deine Zeit... 5.000 Parkscheiben für nur 1.000 Euro. Ne? Egal, 1.000 Euro wurden dafür aus Steuergeldern ausgegeben, 5.000 Parkscheiben und kostenlos an die Bürger verteilt. Ne? Okay. Dann aber hat irgendwann... 8 Jahre war alles in Ordnung. Und jetzt hat dann ein Bürger ein Knöllchen bekommen, obwohl er so eine Parkscheibe drin hatte. Für falsch parken. Und wieso hat er die bekommen? War drin.
Irgendwas falsch abgedruckt, die Zahlen oder sowas?
Ja, die Zahlen sind im Uhrzeigersinn abgedruckt. Eine Parkscheibe muss aber nach DIN-Norm und nach irgendeiner Norm, ne, wir sind ja in Deutschland, müssen die gegen den Uhrzeigersinn aufgedruckt sein. Und demnach sind diese Parkscheiben alle nutzlos. Und jetzt, da musste er 20 Euro zahlen. Und jetzt die 2000,
ja gut, das ist immer noch ein guter Preis, 20 Euro.
Die 2000, die noch im Besitz der Stadt sind, die mussten jetzt alle entsorgt werden. Und das beschreibt Deutschland für mich perfekt. Da wird etwas gemacht, ja, das wird falsch gemacht von irgendeiner Behörde. Dann fällt es lange nicht auf und dann kommt ein, das musst du dir mal vorstellen, da kommt dann ein Falschpark-Hero, wie heißen die? Knöllchen.
Parkwächter, keine Ahnung.
Kommt dann hin und sagt, das ist aber mit dem Uhrzeigersinn, das geht gar nicht. Dadurch, das ist ja höchst strafbar. Ja? Das geht wirklich gar nicht. Ja? Zack, das ist knöchelt und jetzt wird alles ad acta gelegt. Als ich das gelesen habe, ach, da habe ich mich wieder, da habe ich mir echt gewünscht, wieder in Istanbul zu sein. Da ganz kurz zu, jetzt ich bin natürlich befangen, ne? Weil mir das nahe liegt. Und ich sage jetzt nicht, Istanbul oder die Türkei ist der Blueprint für Deutschland. Um Gottes Willen, nein. Aber manchmal ist es da so schön einfach, weißt du? Wenn du mit den Leuten sprichst, da wird dann, das ist teilweise chaotisch, aber da wird eine Lösung gefunden.
Ja, weil du, glaube ich, anders denkst. Bei uns, wie gesagt, da bist du auch nicht normaler, wenn du über so einen Scheiß nachdenken musst, über Uhrzeigersinn, falscher Uhrzeigersinn, richtiger Uhrzeigersinn. Das macht einen, glaube ich, auch nicht gerade flexibler, schneller im Kopf. Also das sind ja fast schon Parallelwelten.
Unfassbar, unfassbar.
Also ich habe auch was Unfassbares für dich. Das ist nicht so schlimm, wie es gemacht wurde bei den Schlagzeilen, aber ich finde es trotzdem schon mal spektakulär. Das wäre was für dich. Das könnte dir nämlich auch noch drohen als Fußballfan oder uns besser gesagt. Erzähl. Der VfL Osnabrück hat Schlagzeilen gemacht. Und zwar wurde das ganz groß, Steakesser, Fleischesser werden bestraft. Und zwar die Mitarbeiter. Das war die Schlagzeile, dass quasi Gehalt abgezogen wird. So ist es jetzt nicht. Also es stimmt nicht, wenn du jetzt beim VfL Osnabrück Angestellter bist und kriegst, sage ich jetzt mal, 3.000 Euro brutto. Und du isst ein Fleisch, dass du dann quasi eine Strafe zahlen musst. Das stimmt so nicht. Also die Schlagzeilen waren so ein bisschen overhyped. Aber ich habe es extra recherchiert. Es gibt eine sogenannte Gemeinwohlklausel. Wenn ich beim VfL Osnabrück, die spielen in der zweiten Liga, sind glaube ich wieder letzter, Braunschweig ist glaube ich letzter, oder? Aufgestiegen sind, wie meistens in einem Tabellenkeller, egal. Eine Gemeinwohlklausel, wenn ich da arbeite und die stellen quasi alle Mitarbeiter, die jetzt neu eingestellt werden, also da haben jetzt schon relativ viele diese Gemeinwohlklausel drin, im Arbeitsvertrag, du musst das nicht unterschreiben, also es ist freiwillig, aber es läuft so, also wenn du quasi diese Gemeinwohlklausel unterschreibst, dann bekommst du zusätzlich 750 Euro Gehalt. Also du kriegst erstmal mehr. Und dann, ich lese jetzt vor, wird quasi abgezogen, was umweltschädlich ist. Also du kriegst erstmal diesen Bonus und dann musst du quasi, das ist dann auch wieder so freiwillig, also du musst ja dann schauen, was hast du für einen Fußabdruck. Zum Beispiel jetzt hier bewältigt ein Mitarbeiter täglich 20 Kilometer Arbeitsweg mit dem Auto. Das ist jetzt Aussage hier vom Geschäftsführer vom Osnabrück. Einem normalen Verbrenner ist sein ökologischer Fußabdruck in einem Jahr mit 52 Euro belastet. Dann würden jetzt zum Beispiel da von diesen 750 Euro 52 weg. Und hier, das kann man nochmal vorlesen hier, das ist jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt Quelle der Verein oder der Geschäftsführer. Hier, wer in einem Zwei-Personen-Haushalt mit mittlerem Einkommen in einer 70 Quadratmeter Wohnung wohne, habe gemäß des Rechners des Umweltbundesamtes bei einer gemischten Ernährung und gemischtem Anreiseverhalten zur Arbeit, mal Auto, mal öffentlicher Nahverkehr, laut VfL-Geschäftsführer einen CO2-Abdruck von etwas über 400 Euro. Und dann wird dir quasi, du hast 750 Euro Guthaben und dann werden dir jetzt zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall 400 Euro abgezogen.
Also wenn ich Veganer bin und mit Fahrrad komme, kriege ich die 750 Euro komplett ausbezahlt.
Also es hat, das Wichtige ist, es ist alles mit Arbeitskontext, so habe ich das jetzt verstanden.
Also zu Hause kann ich Fleisch essen.
Ja.
Aber auf der Arbeit, und wie wird das getrackt? Haben die eine Kantine?
Ja, das ist dann so eher so auf freiwilliger Basis. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen so nach dem Motto, ja, so mitmachen und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt auch nicht, wie streng das kontrolliert wird, ob jetzt da, wenn einer jetzt jeden Tag mit dem Auto kommt und, so, und sagt dann, ja, hier bin ich mit dem Fahrrad gekommen. Ich weiß nicht, wie streng das behandelt wird, keine Ahnung.
Es müsste eine anonyme Pets-Plattform geben, so intranetmäßig.
Ich werde den Fahrrad
auch sofort genau überwachen. Der hat eine Bockwurst gegessen.
Und ja, das ist, also es ist mal wieder gut gemeint, aber ich finde das schon befremdlich. Und man muss ja sagen, es wird dir dann zwar, wenn ich jetzt Fleisch esse, mir wird dann so gesehen, mir wird kein Gehalt abgezogen, aber es ist schon wieder so eine ganz komische Konstruktion. Also ich kriege erstmal einen Bonus, wenn ich diese Klausel nicht unterschreibe, bekomme ich diesen Bonus schon mal nicht. Also ich kriege definitiv, wenn ich diese Klausel nicht unterschreibe, kriegt der andere mehr. Also mir wird nichts abgezogen, aber ich kriege halt weniger. Also ist schon mal, ja, ist auch schon eine Frage, ob das, wundert mich dann auch, es wird ja viel mal über Diskriminierung gesprochen, also ist das, weiß ich nicht, bin kein Arbeitsrechtler, heute bräuchten wir einen Juristen hier am Tisch. Und ich finde das schon lustig und vor allem Gemeinwohlklausel und es das Ziel des Vereins sei, da brichst du ab, den Ausdruck habe ich auch noch nie gehört, Enkeltauglichkeit.
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 Also damit die Enkel eine schöne Welt haben.
Ja, so verstehe ich das.
Hans Jonas, handle so, dass die nachfolgende Generation ein lebenswertes Leben
hat. Irgendwie finde ich den Begriff schön, irgendwie finde ich ihn auch schrecklich. Also
die Philosophie kehrt im unterklassigen
und
Fußball.
Und ausgerechnet zurück. Beim VfL Osnabrück, das habe ich jetzt schon eher so als, eigentlich schon so eher so ein bisschen als Hooligan-Verein abgespeichert. Ich war da noch nie, aber ist jetzt für mich jetzt nicht so der Enkeltauglichkeitsverein. Da fällt mir jetzt vielleicht eher so Werder Bremen oder sowas
ein. Ich würde es anders machen. Ich würde für die gesamte Belegschaft, sagen wir mal 200
Leute. Ich würde
es
von den Hooligans einfach zusammenschlagen lassen, bei jedes Steak kommt der Hooligan-Verein.
Stell mal vor, du hast so sagen wir mal, das sind 100 Angestellte, VfL Osnabrück, ja, 100 Angestellte. Ich würde einen Gesamttopf machen. Ich würde 100 mal 750 nehmen und würde sagen, ihr kriegt das dann zusammen und das wird aufgeteilt.
Ja, das ist gut.
Und aber
die Netflix-Serie da mit dem, die da dieses Geld immer verzocken. Mit Lana da, wie heißt das? Nicht Love Island, ja, doch. Egal. Too Hot to Handle.
Too Hot to Handle, Too Hot to Handle. So machst du das. Und halt, es wird vom Gesamtpott abgezogen und dann sind die so richtig wütend, wenn dann der
Mann. Ja, das ist gut.
Dann. Der Manfred kommt hin und holt erstmal sein Mettbrötchen raus.
Und dann schlägst du es ihm aus und sagst, Manfred du Umweltsau.
Nein. Und überall sind Kameras, ne, und dann so dödelt und er sein Mettbrötchen. Das werden wir machen.
Ja.
Das werden wir bei unserer Belegschaft machen.
Ja, ich finde das super. Immer schön Druck erzeugen und schön
das
Gruppendynamik positiv ausgedrückt.
Es gibt das ja auch es gibt das ja mit Zigaretten, also mit Rauchern. Ich fand das mal ganz spannend. Es gab irgendwie so eine Zusammenrechnung, so im Schnitt hat ein Raucher 3 Urlaubstage mehr als ein Nichtraucher.
Ein stabiler Raucher geht schon 10-mal am Tag zum Rauchen,
so,
oder?
Locker. Das ist also übers Jahr im Durchschnitt 3 Urlaubstage. Also 3 Tage, wo er nicht arbeitet. Und ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, es war aber auch in Deutschland. Ein Chef hat Nichtrauchern 3 Urlaubstage mehr gegeben. Das finde ich aber gut.
Gut, aber dann musst du auch wirklich alles kontrollieren. Jetzt stell dir Manfred vor, der vom PC hockt und am Tag 50 Mettbrötchen frisst. Dann in der Zeit arbeitet er. Gut, er kann vielleicht nebenbei was lesen. Aber also ja, das sind so Sachen, ich bin irgendwie kein Freund von solchen Sachen.
50 Mettbrötchen wäre krass am Tag.
Ja.
Mit Zwiebeln, ne?
Ja, aber Mettbrötchen sind geil. Ich komme ja nicht aus dem Rheinland, aber ich war da mal, wie heißt das, Ürige oder so in Düsseldorf, eine Freundin besucht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Doch, du kennst sie in Düsseldorf schon gut aus, oder? Das ist ja quasi wie so ein Hofbräuhaus da. Und da gab es so richtig schöne, ordinäre Sachen, so Mettbrötchen und so Gurken und so. Ja. Das ist super.
Ja, da kann ich leider nicht mitreden. Aber damit so die ekelhafteste Vorstellung an Kulinarik ist, kennst du früher noch diese Mettigel?
Ja, das habe ich auch noch nie.
Die haben da Salzstangen reingepackt.
Ja, das kenne ich schon. Ich glaube, ich habe das auch noch nie live gesehen.
Die weichen ja auf im Mett.
Oh ja.
Also das wirklich bodenlos. Bodenlos.
Ich habe gleich noch ein paar spannende Aktien für dich dabei. Heute noch, dass wir noch ein bisschen Aktien-Content haben, wirklich was Interessantes. Aber vorher kommen wir noch zur Bürokratie und das finde ich auch interessant. Das ist auch schon wieder so ein Hinweis, dass der Staat nicht unbedingt die Lösung ist, sondern manchmal eher das Problem. Nämlich Berlin. Die haben ja in den letzten Jahren super Schlagzeilen fabriziert, dass man immer mal eine Wahl zusammenbringt. Und da geht's ja, viele kritisieren das ja drunter und drüber. Ist jetzt nicht unbedingt das Vorbild, würde ich jetzt mal sagen. Berliner Zustände, Berliner Verwaltung. Jetzt würde man ja denken, oh, die sind komplett unterbesetzt. Und in Berlin gibt's ja mehr Arbeitslose. Das ist ja jetzt kein Böses geredet, das ist ja so, dass es jetzt in Berlin mehr eine höhere Arbeitslosenquote gibt als jetzt zum Beispiel in München. Und da kann man sagen, oh, die sind ja so beschäftigt und die kommen da vielleicht gar nicht mehr hinterher. Das Witzige ist aber, in Berlin, das ist ein NZZ-Artikel aus dem Jahr 2021, kann ich auch mal empfehlen, ist frei zugänglich, heißt, wieso, läuft doch, im dysfunktionalen Zustand Berlins haben sich viele gut eingerichtet. Und da schreibt die NZZ, danach kommt in Berlin auf 12,6 Einwohner ein öffentlich Bediensteter.
Also nochmal?
Ein Bediensteter auf 12,6 Einwohner.
Bürger, okay.
Und in Hamburg ist es nur noch einer auf 14,2, also quasi weniger pro Bewohner. Und in Bayern und Baden-Württemberg sind schon 16 Bewohner. Also auf gut Deutsch, in Berlin gibt's mehr Beamte, es funktioniert aber schlechter. Jetzt ist das natürlich nicht der Beweis dafür, dass Beamte faul sind und dass mehr Beamte es unbedingt schlechter machen, aber ich finde das schon sehr, sehr interessant.
Weißt du, in welchem Zusammenhang ich das spannend finde? Kannst du dich daran erinnern, im Kanzlerduell war das, bei der letzten, wo Olaf Scholz nach Wirecard gefragt wurde. Und seine Antwort war, wieso, ist doch alles super, wir haben unsere Schlüsse draus gezogen, wir haben jetzt ein Ministerium da geschaffen und 500 neue Beamtenstellen geschaffen. Und dann so, ja super, klasse. Genau das ist das Thema. Glaubst du, dass die 500 neuen Beamte jetzt in diesem Finanzaufsichtsministerium, was da neu geschaffen wurde oder aufgestockt wurden, sind jetzt zwangsläufig bessere Arbeit leisten, dass das nicht nochmal passiert?
Ja, das ist die Frage. Also die Ampel hat jetzt lustigerweise auch schon mehr als 1700 neue Beamtenstellen geschaffen. Das war vor ein paar Monaten, also da kommen vielleicht auch noch ein paar dazu.
Sind dann Polizisten mit einberechnet?
Das ist eine gute Frage.
Das ist halt immer so das Ding, weil, schau mal, boah, ich muss da ganz vorsichtig
das
sein.
Glaube ich nicht.
Weil wir
ich
sind ja,
nicht, dass das...
uns wird ja auch gerne Beamtenbashing vorgeworfen. Und manchmal stimmt das auch. Und Leute, wir sind hier in einem Talk, da kann man auch mal raushauen, okay? Beamter ist ja nicht gleich Beamter. Also für mich ist ein Polizist irgendwie was anderes in meinem Kopf als jemand, der beim Finanzamt sitzt und Stempel macht. Du weißt, was ich meine, ne?
Ja, so. Ich verstehe dich.
So, ich will nur sicher gehen. Deswegen muss man da mal ein bisschen differenzieren. Aber deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob bei diesem Verteilungsschlüssel, den du genannt hast, ob da auch Polizisten mit eingerechnet sind oder nicht. I don't know.
Ich glaube jetzt eher nicht. Also das klingt schon eher so nach Beamtenapparat. Also es sind unter anderem 249 davon waren Habeck, Ministerium, okay, also
waren es keine Polizisten.
Wirtschaft und also ich denke, dass da keine Polizisten dabei sind. Da geht es, glaube ich, schon um klassische Beamte, also im Ministerium zum Beispiel. Das wäre auch relativ wenig, also 1700, wenn da noch Polizisten dabei wären und Lehrer und so, also das wäre ja dann eigentlich schon wieder
abzüglich
eine
lächerliche
Zahl.
Ist das abzüglich der Greichen Familie oder
ist das? Das ist die Frage, ob die, ja, nee, ich glaube, ja, wann war das? Nee, ich glaube, die Zahl ist wahrscheinlich, ich glaube, das war April, Mai oder so, das war eine Anfrage hier, vorliegende Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage des CSU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Stefinger. Genau, okay. Das war. Ich habe gleich noch eine spannende Formel dafür für dich, wie man das ausrechnen kann. Es ist eigentlich logisch, dass sich eine Verwaltung immer weiter aufbläht, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da gibt es halt sehr viele Dynamiken und Probleme und Leute, die dann natürlich auch neue Beamte einstellen und so weiter und so fort. Ich wollte aber gerade noch was anderes sagen. Beamte, genau, du hast das ja neulich mal angebracht mit das ist auch ein Thema, ich glaube, da müssen wir wirklich mal mit einem Fachmann sprechen, mit dem Thema Österreich, Beamte einzahlen, ja oder nein. Weil da gibt es ja einen spannenden Punkt, was man ja sagen muss, das wurde auch in den Kommentaren kritisiert. Also wenn jetzt quasi erstens mal die Abwicklung mit neuen, alten Beamten und dann hast du ja das Problem, dass der Staat weniger Cashflow hätte. Also wenn du jetzt quasi, wenn die Beamten einzahlen müssten, dann müsstest du ja entweder dem Beamten das Gehalt kürzen, ja, das wäre wahrscheinlich eher schwierig. Oder du müsstest ihm das Gehalt erhöhen. Das heißt, dann wäre es für den Cashflow des Staates unterm Strich auch wieder nichts, weil das Geld wird ja quasi erst später wirksam. Und wenn du jetzt sagst, ja, die müssen auch einzahlen, dann muss ich ihm mehr Gehalt zahlen. Das heißt, dann ist sozusagen die Cashflow-Rechnung des Staates auch wieder nicht besser. Also das ist wirklich ein kompliziertes Thema. Da müssen wir, glaube ich, echt mal am besten mit einem aus Österreich sprechen, wie die das bewerkstelligt
haben. Ich
glaube,
wir brauchen für dieses Thema nicht nur einen Österreicher, sondern wir brauchen auch einen deutschen Beamten, der da die Seite vertritt. Ich glaube, wir brauchen beides, weil das ist ein enorm komplexes Thema und ich weiß, ich provoziere da immer viele mit. aber grundsätzlich ist es ein Thema, worüber man sprechen muss und dafür wollen wir auch stehen, dass man auch einfach mal versucht, wirklich komplett neu zu denken und nicht immer in immer denselben Bahnen.
Absolut.
Und dass sich was am Rentensystem ändern muss, da, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ob ja, jetzt das, Rentner, Neugeborener, gut, der kann auch nicht denken, wir selbstständig, angestellt, Beamte, egal. Dass das so nicht weitergehen kann, das sieht, denke ich, jeder.
Ja, yeah, also da kann man gar nicht über genug Lösungsansätze diskutieren, denn da haben wir ein Riesenproblem. Ganz kurz noch diese Formel hier, die ist wirklich toll. Guck mal, da wird einem schon ganz anders, wenn man das sieht. Und zwar, hast du sicherlich schon mal gehört, vielleicht auch einige Zuhörer, Parkinson'sche Gesetze. Da gibt's ja den Klassiker. Herr Parkinson hat einige aufgestellt. Dieses eine Aufgabe, die Erledigung einer Aufgabe dehnt sich aus, quasi wie viel Zeit man dafür hat. Also auf Deutsch, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe und ich habe 8 Wochen Zeit dafür, ja, dann lasse ich mir wahrscheinlich auch 8 Wochen Zeit dafür. Wenn ich nur ein paar Stunden habe, ja, dann erledige ich sie halt. Kann sein natürlich, dass ich in 8 Wochen die Aufgabe viel besser erledige, kann aber auch einfach sein. Bei Journalisten sagt man, sich tot recherchieren. Also es ist wahrscheinlich so ein Mittelding. Bisschen Zeit ist gut, aber zu viel Zeit, ja, lädt dann ein zur Zeitverschwendung. Und Herr Parkinson hat hier eine Formel aufgestellt. Und zwar geht's da um Beamtentum und wie sich das sozusagen selber aufbläht. Hier, die Formel lautet x ist gleich 2k hoch m plus l durch n. X ist, was vorne steht, Anzahl an neuen Beamten, die Jahr für Jahr angestellt werden. Dann kommt 2 mal k. K ist Zahl der Angestellten, die Beförderung anstreben, indem sie neue Untergebene einstellen. M, k hoch m, ist dann die Anzahl der Arbeitsstunden pro Person, die der Anfertigung von Memoranden im internen Büroverkehr dienen. Also da sieht man mal, es gibt Leute, die wollen aufsteigen, stellen dafür neue Leute ein, dann habe ich neue Leute, dann muss das ja quasi wieder alles sich selbst verwalten, was dann mehr Aufwand wird. Dann habe ich plus L, das ist die Differenz zwischen dem Alter der Einstellung und dem Alter der Pensionierung. Das spielt dann natürlich auch noch eine Rolle. Und dann teile ich das durch N, die Zahl der Verwaltungsvorgänge, die vom Personal des Büros tatsächlich erledigt werden. Das ist diese Formel.
Ich habe nichts verstanden.
Ja, aber also wie gesagt, da fängt es ja schon an. Leute, zum Beispiel du wärst jetzt hier in Beamtung, ich würde eigentlich schon gerne befördert werden, aber da müssen wir richtig Gas geben, da brauche ich jetzt erstmal 5 neue Mitarbeiter. Kommen die 5 neuen Mitarbeiter und dann muss ja, wie gesagt, dann muss ich ja das alles wieder, dann muss das ja dokumentiert werden, Memoranden und wie. Also das ist schon spannend. Das ist wirklich spannend. Ob das stimmt, klar, ist eine andere Frage, aber wie gesagt, so ein Verwaltungsapparat, also das ist ja auch komplex, denn man müsste sich ja im Endeffekt irgendwie als Beamter selber abschaffen, jetzt mal ganz plump formuliert,
das
oder
ist
als
ja der
Politiker.
Punkt. Das ist ja, es ist ja die Ökonomie des irgendwie Vereinfachen, dass wenn Leute etwas vereinfachen wollen, entschlacken wollen, es nur noch komplizierter wird, weil du auf die Gesetze nochmal Antigesetze machst und das zieht wieder, das ist ja das große Ding und ein System schafft sich ungern selber ab, ist ja auch klar, ne? Würden wir auch ungern tun. Aber es ist ja nun mal Fakt, immer mehr Gesetze, immer mehr Verordnung, immer mehr Bürokratie, immer größerer Staatsapparat, immer weniger Wachstum. Jetzt gerade. So.
Ja, und vor allem das Problem ist, man möchte ja meinen, das hat Habeck ja auch gesagt, es geht alles viel schneller, Genehmigung und so weiter und so fort. Wenn man Beamte einstellt, das klingt ja erstmal logisch, weil man sich denkt, okay, da muss sicherlich viel abgearbeitet werden. Ich habe jetzt einen Antrag, einen Bauantrag, keine Ahnung, das dauert dann normalerweise 2-3 Jahre bei uns, dauert lang und dann stelle ich Beamte ein, dann geht das schneller. Aber das will ich jetzt dann aber auch mal sehen. Also es werden ja mehr Beamte eingestellt. Also da müsste ja theoretisch mit jedem Beamten, den ich einstelle, müsste das ja schneller gehen. Aber so einfach ist es, glaube ich, nicht. Okay. Also das ist schon alles sehr, sehr kompliziert.
Jetzt sind wir so negativ wieder.
Ich habe heute schon viel gelacht, du. Ich finde das alles sehr, sehr lustig. Ich finde ja Zlatan Ibrahimovic ganz toll. Der hat ja vor kurzem so ein Interview gegeben.
Mit Piers Morgan.
Das war ja wieder der Knaller. Und das fand ich sehr schön. Das passt eigentlich ganz gut zu uns, weil da wurde er gefragt, ob er glücklich ist oder was Glück für ihn ist. Und dann meinte er, Glück, gerade jetzt, ja. Glück sind Momente. Und er meinte dann, kann aber in 10 Minuten schon ganz anders aussehen. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Also ja, 10 Minuten kann sich ja die Welt komplett ändern. Also es kann eine Kleinigkeit sein, kann auch was Schlimmes sein. Ich fand das eigentlich fast schon philosophisch.
Hm. Jetzt Thema Berlin.
Achso, ich dachte, du wurdest angerufen gerade.
Nein, ich habe mein Thema Berlin. Weißt du, was das hier ist? Nicht lesen, guck dir nur das Bild an.
Nö.
Das ist ein Fahrradtresen.
Oh, da stand ein Bier drauf, oder? Habe ich das richtig gesehen?
Ja, das Bier gibt es aber nicht dazu.
Das
da
ist ärgerlich.
Da kann ich mit dem Lastenrad geht's nicht. Ich kann mit meinem Rad reinfahren, wir werden es einblenden, kann dort meine Füße abstellen und kann dort einen Drink genehmigen, den ich muss.
Wo stelle ich die Füße? Also ich fahre da rein, kann hier.
Genau, Vorderrad geht dann da vorne
rein.
Ja,
das ist klar.
So, und das wurde gebaut für knapp 9.000 Euro.
9000 Autos.
Aus Steuergeldern natürlich.
Das kann ich aber billiger bauen, du.
Und wurde in Berlin montiert. Und nach der Testphase wurde gesagt, das machen wir nicht nochmal.
Das ist aber ärgerlich.
Dafür ist dann Geld da, für ein Fahrradtresen.
Das ist ja das Problem und ich bin auch kein Fan der Schuldenbremse und ich bin auch dafür, dass wir massiv investieren, aber du hast natürlich dieses Problem, ja, für was wird das Geld dann ausgegeben? Und es ist wirklich, es ist zum Mäusemelken.
Also es ist wirklich, wenn man dieses Schwarzbuch liest, da kriegt man richtig Hass. Das ist Hass, was dann kommt.
Ja, das sei ja, dann kommt Hass, und dann Hass, musst Hass. Du nur, und dann liest das Buch, das ist richtig gut. Buch lesen und danach auf die Steuererklärung gucken.
Also das ist mehr Hass, als die Galatasaray-Fans und Bayern-Fans gegenüber gebracht haben und umgekehrt. Das war wirklich, das ist die pure Abneigung.
Weißt du, was ich auch lustig finde? Es gab ja Wahlen in Argentinien. Herr Milei, der ist ja sehr verschrien als Populist und der haut natürlich auch richtig raus. Also Zentralbank abschaffen, in die Luft sprengen und natürlich provoziert er, polarisiert er. Populist, ja, kann man ihn natürlich sicherlich so nennen. Aber ich finde das wieder so lustig. Populist ist für mich mittlerweile fast schon eine Auszeichnung, denn das ist wirklich faszinierend, wie da teilweise darüber berichtet wird, dann Spiegel, ARD oder wie auch immer, dann steht da ja hier der Populist Milei, sehr gefährlich. Und dann auf der anderen Seite Herr Massa als Teil der Regierung, das habe ich jetzt sogar aufgeschrieben, Massa als Teil der Regierung, die das Land seit Jahrzehnten führt. Ja, das klingt aber, das ist natürlich nicht falsch, aber das klingt so, als wäre das super. Es wird aber nicht erwähnt, dass Argentinien eine Inflation von über 100% hat. Also das ist teilweise schon echt lustig. Also da wird einfach gesagt, ja gut, der Populist, der sagt halt ein paar Sachen, die halt spektakulär sind. Und der andere als Teil der Regierung, die das Land jetzt hinführt. Aber dass das Land gerade in Argentinien ja mit dieser Inflation, also man muss sagen, was heißt vor die Wand fährt, also das funktioniert noch erstaunlich gut. Ein Freund von mir ist regelmäßig in Argentinien, der hat mir das auch erzählt, das ist schon Wahnsinn. Er meinte, vor ein paar Jahren war er da, ein Peso war halt ja so und so viel wert. Jetzt war, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr. Und wenn man so Inflation halt einfach mal live miterlebt, da ist es auch faszinierend, wie so ein Land überhaupt noch funktionieren kann. Und da muss ich sagen, da ist mittlerweile, für mich ist Populist fast schon eine Auszeichnung.
Punkt Nummer eins, du bist der Populist meines Herzens.
Du auch. Hier, du provozierst ja viel mehr als ich.
Punkt Nummer zwei, ich habe ohnehin das Gefühl, dass wir in unserer Berichterstattung über andere Länder oftmals so ein dichotomes Bild haben zwischen, das ist die gute Seite und das ist der Populist. Also schau mal nach Amerika, wenn du hier unsere Berichterstattung guckst.
Ja.
Du hast Trump, in der Türkei, du hast Erdogan und die Guten. Du hast Argentinien, da der Gute, da die Schlechten. Du hast, also das wird schon immer vorweggenommen.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also das ist ja auch interessant, zum Beispiel bei Trump wurden viele Sachen, ich will jetzt gar nicht Trump in Schutz nehmen, aber wenn Trump was gemacht hat, war es per se falsch. Wenn Biden jetzt Sachen fortführt, interessiert, also die Leute kriegen es auch, glaube ich, gar nicht mit.
Und zum Thema, vielleicht, schau mal, das ist immer so ein schmaler Grat, in gewisser Weise ist es auch Aufgabe der Medien, Dinge zu vereinfachen. Aber du, das ist halt ein schmaler Grat.
Ja, das ist, glaube ich, aber auch einfach Unwissen und das ist auch so eine Staatsgläubigkeit. Also da wird einfach halt eine Regierung, die das Land lange führt, wird gleichgesetzt mit gut. Und das ist halt irgendwie...
Naja, nicht in...
Ja, weiß ich nicht.
Zum Beispiel in der Türkei ist es anders. Da ist Erdogan auch schon seit Ewigkeiten.
Ja gut, klar.
Ist, also es gibt so und so.
Ja,
also
nee, das ist klar.
Aber zum Thema Inflation war jetzt in Istanbul auch so. Also
vor, ja, da ist 70, 80%, wie viel ist?
Ja, also als ich vor 10 Jahren da war der Wechselkurs 2,8. Also zwischen 2 und 3. Ganz am Anfang war durch 2, dann 3. Also 1 Euro, 3 türkische Lira. Jetzt 30. 1 Euro sind 30 türkische Lira. Unglaublich.
Ja, das ist ja also auch eine Killerinflation.
Das
also.
Ist... Du fährst rein nach Istanbul, überall wird gebaut. Also du denkst hier, das wächst und wächst. Die haben einen Finanzdistrikt da gebaut. Unglaublich. Also
gut. Aber ist das dann auch bewohnt, belebt? Ja, ja, also das zum Beispiel in Dubai, da sieht man ja sehr viele, da wird auch viel gebaut, da steht aber auch viel leer.
Also dieser Finanzdistrikt, wir sind da dann nur mit dem Taxi dann einmal... Unfassbar, also was für Prachtbauten. Das sind, überall wird gebaut und zack, dieser Flughafen, der ist ja seit einem Jahr eröffnet, ist, glaube ich, einer der größten Flughafen der Welt. Also da passiert richtig
was. Diesen riesen Tunnel gibt es auch schon seit ein paar Jahren, der wurde da ja durchgebaut.
So, und dann hast du so eine Horrorinflation, aber es wächst. Und
das ja, was ich faszinierend finde, ist, so es funktioniert ja anscheinend. Die Frage so. Ist natürlich schon, wie sinnvoll ist das? Gibt es da irgendwann mal die Riesenquittung? Wie unzufrieden sind die Leute? So, aber
und dann
das Land bricht ja anscheinend nicht zusammen.
Nee, also und dann hast du aber, du fährst dann mit dem Taxi 45 Minuten und zahlst umgerechnet 3,50 Euro.
Gut für dich.
Ja.
Du hast ja erstmal bist angekommen und hast erstmal mit,
ja.
mit den Lehrer um dich geschmissen.
Wirklich. Ja, es ist so komisch. Ich habe mich auch gefragt, wie passt das zusammen? Die Inflation ist ja unfassbar.
Eigentlich müsste man doch jetzt Immobilien in Argentinien oder Türkei kaufen.
Ja. Ja, stimmt. Wobei, das ist nicht überall so, aber Immobilien werden, da sind sie nicht ganz so dumm, dann auch gerne dann in Fremdwährungen.
Ja gut, das ist gehandelt. Natürlich scheiße, aber ja. Muss dann einen finden, der umrechnet.
So. Also es ist schon, du hast Bereiche dann, wo man die Inflation merkt, wo die mitgeht, aber zum Beispiel bei den Taxifahrten gar nicht.
Ja, da ist natürlich super. Ja. Deswegen war USA ist gerade ein bisschen ein umgekehrtes Spiel, da ist es halt, wenn man jetzt als Deutscher oder mit Euro hinkommt, da ist es gerade richtig teuer, aber das ist natürlich Wahnsinn, ne? Da kannst du ja. Lebst ja wie ein König in der Türkei.
Ich bin da nicht zu tief drin, aber da müssten wir eigentlich auch mal drüber reden. Wie kann es sein, dass ein Land so krass bauen kann und so und auch wachsen kann? Ich meine, die Wirtschaft wächst ja auch bei so einer Inflation.
Ja gut, ein Land geht ja in der eigenen Währung nicht pleite. Also du kannst ja theoretisch unbegrenzt Geld drucken. Also gut, du musst halt dann jemanden finden, der deine Schulden noch finanziert, wenn du jetzt Anleihen ausgibst oder wie auch immer. Aber du kannst ja in der eigenen Währung nicht pleite gehen. Du hast halt eine super Inflation und dann ist halt die Frage eher, wann fängt es mal irgendwo an zu brechen? Wann hast du, keine Ahnung, wann hast du Aufstände, Bürgerkrieg? Also da kann es natürlich irgendwann schon an einen Punkt kommen, aber gut, es ist interessant, dass es halt anscheinend noch relativ gut funktioniert.
Du hast halt in der islamischen Welt noch das Problem, du darfst ja mit Zinsen kein Geld verdienen.
Ja.
Das kommt dann noch on top. Ja, ist ein spannendes Thema, aber das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr fasziniert.
Es ist gerade auch spannend, was geopolitisch passiert. Das ist auch, ja, das glaube ich, haben auch sich einige noch gar nicht so bewusst gemacht. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen mit, auch über globalen Süden, auch schon oft mit Frank Sieren und Co. Also versuche auch mal mit das ausgeglichen zu präsentieren. Also Leute, die ja die USA weiterhin ganz vorne sehen, aber auch Leute, die sagen, BRICS und Co. sind schon ganz ordentlich im Aufwind. Und momentan auch jetzt nochmal durch diese Krise hat der mit Ukraine begonnen, jetzt Israel, Palästina, was sich da quasi hinter den Kulissen abspielt und wie Putin das nutzt, also wie das eigentlich jetzt immer mehr so in zwei Blöcke, der Westen, globaler Süden, also es ist natürlich schon amüsant, wenn sich Herr Putin dann jetzt so fast schon als Friedensvermittler aufspielt und jetzt quasi den Westen, die Kritik ist wahrscheinlich immer irgendwo berechtigt, weil natürlich kein Land, kein Block, kein, was weiß ich, immer alles richtig macht oder in der Vergangenheit richtig gemacht hat, aber es ist natürlich schon spektakulär, dass sich jetzt Putin da auch als Antikolonialist, jetzt habe ich es hinbekommen, schwieriges Wort, das werde ich trainieren. da quasi aufspielen und da natürlich, ich glaube, das unterschätzen viele, wie sich das momentan da so ein bisschen in zwei Blöcke und
nicht nur ein bisschen.
Ein bisschen ist untertrieben und China hält sich eigentlich immer ganz geschickt raus, aber da kann man natürlich auch Sachen nicht zu verurteilen, nichts zu sagen, ist natürlich auch ein Statement. China macht das immer relativ geschickt. Und das ist schon, was hinter den Kulissen, gerade Russland, Iran und Co., also das ist schon alles sehr, sehr spannend, um es mal positiv auszudrücken.
Du merkst das ja gerade jetzt bei dem Palästina-Israel-Konflikt, du hast einfach eine Zwei-Block-Bildung. Also gefühlt ist es so, dass der gesamte Westen, also die christliche Welt, pro Israel ist und die gesamte islamische Welt, muslimische Welt ist pro Palästina. Das ist ja de facto gerade so. Also wenn du durch ein muslimisches Land gehst, ist komplett pro Palästina und hier ist es halt andersrum. Das ist schon...
Du hast ja eh schon da natürlich eine Spaltung und dann ist natürlich die Frage...
Aber da entlädt sich jetzt gerade sehr, sehr viel.
Und die Frage ist, und das ist glaube ich auch wichtig, dass wir cool bleiben und das klingt jetzt blöd, cool bleiben, aber kühlen Kopf bewahren, denn Russland, würde ich mal sagen, also das hat jetzt gar nicht nur mit Israel, Palästina zu tun, aber Russland, glaube ich, ist wirklich ein sehr gefährliches Land, weil natürlich solche Sachen geschürt werden. Und Länder wie Russland, ich will jetzt hier kein Russland-Bashing machen, aber natürlich hat Putin Interesse daran, auch eine starke AfD in Deutschland zu haben, eine Spaltung zu haben und natürlich auch, wie gesagt, dann den Westen jetzt da schlecht hinzustellen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass der, es geht nicht darum zu sagen, der Westen macht alles richtig und Putin macht alles falsch, darum geht's nicht. Aber es werden natürlich Sachen auch mit gewissen Interessen natürlich aufgeheizt. Und ich glaube, das ist momentan wirklich eine schwierige Lage. Und ich glaube auch, dass sich das nicht beruhigen wird. Es sagen ja auch viele Sicherheitsexperten, und das wäre jetzt auch keine Überraschung. Ich glaube auch, dass sicherlich das Anschlagsthema, was wir ja schon vor einigen Jahren hatten, was ja vor der Pandemie, das war ja schlimm. Also das hat man schon fast ein bisschen vergessen. Da war ja wirklich sehr, sehr viel geboten. Und ich glaube, dass das auch wieder kommen wird, weil da einfach sehr viele zündeln im Hintergrund.
Glaubst du, dass Putin mehr Interessen hat als wir oder niederträchtigere Interessen hat als wir, außenpolitisch?
Das ist schwer zu sagen, aber Russland ist natürlich schon ein Land, was bei den ganzen Entwicklungen mit dem Rücken zur Wand steht. Also man muss ja zum Beispiel nur mal auf das ganze Thema gucken, erneuerbare Energien und Co. Russland ist natürlich abhängig von Öl und Gas, was zum Beispiel jetzt auch interessant ist, gerade was...
Schon
auch,
klar, aber...
Also,
es wird dann immer gesagt, der mischt damit, tut der wahrscheinlich auch, ja? So, und dann.
Und es ist halt schon mal eine Diktatur, das muss man natürlich auch sagen. Natürlich hat jedes Land Interessen. Aber ich würde jetzt, also, dass Deutschland seine Interessen jetzt, oder Europa, die ultra hart vertritt, würde ich jetzt,
aber wenn du zum Beispiel
nicht unterschreiben.
In Syrien war ja auch mal so ein Thema, und dann hieß, die Russen mischen auch mit und die Amis. Und dann,
ja, natürlich mischen die alle mit. Das ist ja auch nicht, das ist ja keine Verschwörung.
Wir
mischen auch mit, so gesehen.
Aber
ich glaube jetzt nicht, dass wir...
Es ist ja naiv zu glauben, dass wir dort immer nur vertreten sind, um Frieden zu schaffen, und die anderen immer nur, weil sie irgendwelche Machtspiele haben.
Nee, darum geht's nicht. Aber es geht ja auch um... das meine ich nicht, aber man muss sich ja mal Sachen anschauen, wie zum Beispiel auf Social Media. Da ist das ja relativ offensichtlich. Als der Ukraine-Krieg losging, das sieht ja ein Blinder auch immer noch auf YouTube, wenn du in die Kommentare schaust, gefühlt, auf ob das TikTok, YouTube ist, du hast, wenn es um solche Themen geht wie Russland und Co., du hast gefühlt, sind 99% pro Russland, pro AfD. Und ich glaube jetzt nicht, dass Deutschland über Hackerangriffe zum Beispiel jetzt den Einfluss auf den Wahlkampf in Russland nimmt. Jetzt mal um so ein Beispiel zu nennen. Glaube ich jetzt zum Beispiel
trotz
eher nicht.
Trotz der 149 Social Media Accounts des Innenministeriums.
Ja, die wären wahrscheinlich auch zu doof dafür, die ganzen, die da sitzen.
Wie geht nun?
Die würden sich wahrscheinlich den russischen Kollegen die Zähne ausbeißen. Aber das sind so Sachen, was ich meine. Also natürlich vertritt jeder Interessen. Natürlich, es ist ja auch legitim, Einfluss zu nehmen. Aber ich glaube schon, dass da nochmal ganz andere Einflussnahmen passieren. Und gerade in Sachen Desinformation und Co. Also da ist Russland schon sehr weit vorne.
Vermutlich.
Aber gut, wie gesagt, ist auch nur meine Meinung. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, das auch mal wahrzunehmen, was da gerade passiert. Und ich glaube, viele kriegen das gar nicht so wirklich mit.
Ich möchte eine Lanze für alle Internet-Trolle brechen. Ihr seid super. Internet-Trolle versüßt mir jeden Tag den Tag.
Ja, viele sind auch lustig dabei. Ja. Also wenn man merkt, das ist echt, dann ist es ja auch doch irgendwie lustig, wenn man aber das Gefühl hat, okay, das sind dann schon eher Bots. Das ist natürlich was Gefährliches. Nein,
smarte Internet-Trolle sind wirklich, das ist Kulturgut. Das verstehen die Leute jetzt noch nicht. In 20, 30 Jahren, wenn wir auf die Anfänge des Trolltums schauen, wir haben so gute. Hier, wie heißt der? Unser
Neckbeard Admirer, der ist super. Auch sehr klug.
Ja, und das ist kein russischer Bot-Account. Der ist einfach gut.
Der ist also wirklich Neckbeard
Admirer,
gut.
Ein
Superstar.
Wirklich.
Jetzt muss ich ja nochmal kurz auf meinen Zettel
Vielleicht
schauen.
Vielleicht mal für einen Talk. Würdest du dich das trauen?
Ja, natürlich.
Mit dem Neckbeard Admirer?
Die Frage, ob er sich traut.
Du bist eingeladen.
Aber ich weiß gar nicht, wer den Talk so guckt.
Wenn du
da
das
trollt
siehst,
er wenig, glaube ich.
Wenn du das siehst, du bist eingeladen.
Er trollt eigentlich schon konsequent unter den ganzen Finanzaccounts. Ja. Genau. Das wollte ich ja gerade, habe ich das schon gesagt, hier mit dem Flüssiggas. Das ist interessant. Es kam nämlich der World Energy Outlook gerade raus von der Internationalen Energieagentur. Und das ist schon Wahnsinn, was da vorausgesagt wird. Da sieht man wieder, der Markt regelt halt dann doch. Es dauert mal ein bisschen länger. Und zwar bis 2030 soll die Kapazität für Erdgasverflüssigung um 45% wachsen. Und ganz vorne dabei, wohl hier siehst du es, wie das steigen soll, 60% davon USA und Katar. auch ein Grund, warum ich für die USA weiterhin bullisch bin, weil die natürlich auch bei Energie und Co. gut aufgestellt sind. Und das ist auch wieder zum Beispiel ein Problem für Russland.
Ja, und da hast du Aktien mitgebracht?
Ja, was nämlich interessant ist, da wird ja schon länger hochgefahren und immer mehr so Tankeraktien. Ich finde, das ist ein super kompliziertes
Ding. Also die, die Schiffe haben und dann
Reedereien
aus Amerika nach Europa bringen.
Ja, wo die überall hinfahren, so tief habe ich das jetzt nicht recherchiert, aber es ist interessant, weil da sind manche wirklich schon gut gelaufen, zum Beispiel Scorpio Tankers, richtig,
also klingt auch geil.
Ja, das klingt wirklich geil. Die hatte ich sogar mal vor, ich weiß nicht, die sind mir irgendwann mal untergekommen, aber wirklich nur so, dass man sie dann mal kurz drauf geguckt, aber nicht genauer verfolgt. Ich glaube, verfünffacht seit dem letzten Tief, verfünffacht, versechsfacht hier Euro, na, Frontline, Starbuck, Flex LNG, Ernst Russ, auch ein deutsches, kleineres Unternehmen, auch interessant. Die sind zuletzt nicht so gut gelaufen. Die sind auch bewertungstechnisch sehr interessant. Maersk auch zuletzt richtig schlecht gelaufen. Und wir hatten mal eine, da hatten wir doch mal diese Studie, Tenbagger, glaube ich, waren es. 1. Juni habe ich nachgeschaut, da war Okeanis Eco Tankers dabei. Seitdem gar nicht schlecht gelaufen.
Ja, ja.
So 20-30%.
Ja, wir sind also gut.
Vielleicht ist das mal was, vielleicht wäre das mal was auf dem Mario Lochner Kanal, vielleicht mal ein eigenes Video dazu.
Du hast ja gestern deinen Livestream gemacht auf YouTube.
Ja.
Und,
am Mittwoch, wir senden ja den Talk erst am Freitag.
Stimmt. Und ich gucke ja mal fleißig dann in den Live-Kommentaren und da haben sich ein paar Leute drüber unterhalten, dass die mal so eine Mario Lochner Stonk-Aktie mal pushen wollen.
Ja.
Ist das eigentlich verboten? Ist das verboten?
Dirk Müller bezeichnet das ja als Manipulation, aber verboten?
Also so eine Ernst Russ, so, ne?
Ja, man könnte muss natürlich schon aufpassen, also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja, ich habe jetzt das gekauft.
Das ist alles fiktiv, das ist jetzt nur ein Gedankenexperiment, ne? Nicht, aber könnten wir uns nicht mal einfach eine raussuchen, damit der gesamten Community einfach krank pushen?
Ja, ich glaube, wenn das transparent ist, müssen wir uns vorher mal einen guten Anwalt suchen, aber das ist ja schon mal ein Unterschied, ob das quasi jetzt, ob ich das öffentlich mache oder ob ich quasi jetzt die Aktie kaufe und dann das zufällig nebenbei erwähne. Also das ist ja schon mal, sind ja schon mal zwei Paar Stiefel.
Welche Aktie würdest du gern pushen?
So Ernst Russ.
Ja, sowas schön Kleines. Ja,
Ernst Russ gefällt mir gut.
Ja. Weißt du, welche ich geil finde?
Shopify?
Nein, die ist viel zu groß.
Natürlich, das war auch nur ein Witz.
Jock.
Jock?
Ja, das ist doch dieser deutsche I-Werbung.
Ach so, ja.
Die fand ich immer.
Also lustig. YOC.
Ja.
Ja. Ich habe gerade bei Jock, ich habe gerade JOK gedacht, deswegen.
Jock.
Jock.
Jock würde ich mal ganz gerne mit der gesamten Community, einfach so, weil die irgendwie sympathisch sind, einfach mal pushen. Vielleicht gibt es die nicht mehr. Einfach
ich finde Ernst Russ sehr sympathisch.
Ernst Russ. Jetzt sollte nicht jetzt kaufen, bitte. Alles auf eigene Gefahr. Keine Anlageempfehlung.
Ja, ne? Um Gottes Willen, das ist jetzt hier einfach nur dumm geschwätzt.
Aber wir müssen uns wirklich mal schlau machen, ob wir so eine Lochner-Aktie mal pushen.
Ja, das machen wir dann über deinen Namen.
Ja.
Kriegeraktie klingt auch viel besser als Lochner-Aktie. Kriegeraktie klingt viel schneidiger.
Sinans
ja,
Krieger,
also schreibt mal in die Kommentare, ob das spannend ist, die Branche. Also das ist wirklich, ja, der Elsässer hat da auch mal drüber erzählt. Und zwar, da ist ja auch im Norden sehr viel, Norwegen und Co. Also da gibt es sehr, sehr viele Aktien. Schon heißes Eisen, das ist auch Wahnsinn, was die für Dividendenrenditen teilweise haben, 17% und so. Das ist schon,
also super sicher.
Es ist auf jeden Fall ein sportliches Terrain. So, jetzt glaube ich, haben wir heute wieder einiges besprochen. Weißt du, was noch lustig ist, da haben wir uns noch drüber unterhalten. Das ist, glaube ich, der ultimative Deppentest. Leute, die in der Öffentlichkeit mit offenem Mund rumstehen.
Boah, ey.
Das provoziert mich, muss ich sagen, immer maximal.
Auf der Rückfahrt vom Flughafen nach Hause habe ich genau darüber mit meiner Freundin gesprochen. Genau darüber.
Ja, ich mit meiner neulich auch.
Menschen, die den Mund immer aufhaben.
Ja, die so mit offenem Mund durch die Gegend laufen.
Die haben 20 IQ-Punkte im Schnitt weniger.
Ich glaube eher 30.
Das ist so.
Das ist wirklich, da muss man sich auch in Acht nehmen, weil da passiert auch dann, wenn die rumläuft, da passiert auch im Zweifel dann irgendwas Dummes.
Und wenn sie dann noch Soßen im Kühlschrank haben, dann sind sie auch noch asozial.
Und wenn sie dann noch He, Him oder She, Her im Profil stehen haben.
Ja, die Kombination ist aber meistens nicht da.
Nee, also, die das
Soßen
stimmt,
im
das
Kühlschrank mit He, Him, She, das, ja, das ist
nee,
das
die Korrelation,
ist sehr wenig.
Das wäre mal eine schöne Doktorarbeit
das
eigentlich.
Das ist sehr, sehr wenig. Also die Überschneidung ist sehr, sehr gering. Aber so Soßen mit Mund auf und einen eigenen E-Scooter.
Da ist die Korrelation vielleicht. Ja, E-Scooter weiß ich nicht, aber die ersten zwei Sachen, glaube ich, sind schon durchaus
Pass auf,
da.
E-Scooter, einen eigenen E-Scooter. nicht die gemieteten, einen eigenen E-Scooter. Vapen, aber mit Geschmack. Soßen im Kühlschrank und hier offener Mund. Das ist
ich kann nicht mehr. Da sagt jemand, wir schimpfen ja immer nur. Das ist also wir haben ja Spaß. Ja.
Und jeder kennt dies einen. Jeder hat gerade ein Bild im Kopf. Und diese Person, die sieht bei uns alle gleich aus.
So. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Wir haben, also ich muss sagen, so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Ich habe noch einige Sachen hier draufstehen, aber das können wir beim nächsten Mal besprechen. Du hast auch ein Buch schon, glaube ich, gelesen. Ja, spannend, verraten wir jetzt nicht. Ja. Ich habe auch spannende Sachen, gibt es dann nächste Woche. Deswegen Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Schreibt auch gern eure Wünsche, wie gesagt, zu Aktien, zu Interviews natürlich für den Talk und Co. Einfach her damit mit euren Vorschlägen. Mensch, ich habe noch einen Kommentar, den will ich noch kurz, den habe ich nämlich beim letzten Mal schon vergessen. Das war nämlich noch zu Aiwanger. Da können wir vielleicht beim nächsten Mal genauer drüber reden. Und zwar fand ich den interessant. Er hat geschrieben, hier Dirk privat. Boah, immer wieder diese Sprüche, Politik für die Mehrheit machen. Das ist der Kernsatz des Populismus. Die Mehrheit ist immer schon bequem gewesen. Die Mehrheit will billiges Fleisch, billige Energie, viel Gehalt. Die Kunst in der Politik besteht doch darin, über Debatten herauszufinden, was wirklich am besten für die Mehrheit ist und dann mit einer Lösung um die Mehrheit werben. Ist natürlich schon was dran. Weil natürlich zu sagen, so ja, die Mehrheit will das nicht, deswegen ist es falsch, das ist natürlich schon ein bisschen billig. Denn man muss natürlich immer bedenken, wie viele sind dabei, die einfach nur mit offenem Mund auf der Couch sitzen, von ihrem Fahrradständer da träumen und dann aber zu blöd sind, das Fahrrad in die Lücke zu schieben. Also der Kommentar ist natürlich, es ist sehr kompliziert, weil natürlich man muss Politik für die Mehrheit machen. Man kann nicht Politik für eine Minderheit oder für irgendeinen Elfenbeinturm machen, aber man kann natürlich auch nicht sagen, nur weil es die Mehrheit will, ist es deswegen richtig.
Weißt du, was das Problem ist? Die größten Macher, also die größten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte, haben genau das gemacht, haben sich gegen die Mehrheit gestellt, aber auch die größten Vollidioten haben sich gegen die Mehrheit gestellt.
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr komplizierte Frage. Ich überlege mir mal bis zum nächsten Mal was Spannendes. Interessiert mich auch eure Meinung. Also es ist wirklich ein sehr kompliziertes Thema.
Mehrheit, schlafen, alles ist gut.
Ich werde jetzt mich darauf konzentrieren, gleich den Mund lange offen zu halten, wenn die Kamera aus ist, um dich möglichst zu provozieren.
Ich schneide das Video ja heute.
Ja, du musst den ganzen Zeug hier, Bums, hier noch einblenden, ja, was du angekündigt hast. Leute, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's wie immer Freude gemacht. Heute war richtig Locker-Room-Talk. Also wir haben keine Bremsen mehr.
Ich hab schon Angst.
Ja, aber es macht Spaß. Also wirklich völlig frei zu sein. Mir tun echt Leute leid, die nicht einfach... Wir können einfach sagen, was wir wollen. Haben Spaß. Ja. Hauptsache, wir sind glücklich.
Hauptsache, wir sind glücklich.
Hauptsache, wir sind glücklich. Und ihr natürlich auch, Leute. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.